Liebe Geschwister, wir haben ja wieder Abendmahlsgottesdienst und zurzeit schauen wir uns eine Reihe beim Abendmahlsgottesdienst an. Ups, einen soweit. Bei der wir schon verschiedene Themen uns angeschaut haben. Das erste war das Hoffnungsmahl. Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Völlig logisch, es ist ja auf die Ewigkeit hin. Es erinnert uns an die Ewigkeit, in die wir mal eingehen werden. Dann ist es ein Verkündigungsmahl. Wir verkündigen dabei, erzählen davon, dass der Auferstandene lebt, dass er da ist. Das feiern wir, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen und bezeugen es eben. Genauso von der Verkündigung ist es ein Gedächtnismahl, weil es ja nicht nur für andere ist, sondern auch für uns selber uns daran erinnert, wie ernst diese Sache auch ist. Unser Heil liegt in einem, wenn man so will, gescheiterten Gott, der sich hingegeben hat und am Kreuz gestorben ist. Allein durch Christus, der da ans Kreuz gegangen ist, sind wir gerettet worden. Er ist für uns gestorben. Daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und dann ist das Abendmahl natürlich auch ein Gemeinschaftsmahl. Es erinnert uns daran, dass eben Christsein, Jesus nachzufolgen, man nicht irgendwo im einsamen Kämmerchen kann, sondern man immer mit anderen Christen zusammen unterwegs ist. Ich meine, ist ja auch völlig paradox, wenn das ein liebender Gott ist, der eine liebende Beziehung haben will, dann wird er doch nicht sagen, aber alle anderen sollen nicht geliebt werden, sondern ganz im Gegenteil, er will doch die Gemeinschaft dann haben. Und so ist die Geschwisterschaft untrennbar mit dem Abendmahl verbunden. Es ist immer ein Gemeinschaftsmahl gewesen. Es war nie ein Mahl, wo man sagt, naja, ich esse das jetzt mal so für mich, sondern es war immer ein, hey, wir kommen zusammen und essen gemeinsam. Und heute soll ein ganz neues Thema kommen beim Abendmahl, und zwar aus dem Anfang des Berichtes, was wir auch immer vor dem Abendmahl lesen. Da heißt es nämlich, ich habe nämlich vom Herrn empfangen in 1. Korinther 11, 23 und 24, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Vorweg, darüber haben wir uns letztes Mal ausführlicher unterhalten, Paulus rügt ja die Korinther, weil sie da einfach so zusammenkommen und miteinander essen, was für sie bedeutete, die Reicheren sind ein bisschen früher gekommen, die Sklaven etwas später und dann waren die Reicheren schon besoffen und satt, als dann so die Sklaven dazu kamen und dann sollten die irgendwie gemeinsam Abendmahl feiern. Und da sagt er, Leute, das klappt doch überhaupt nicht, wenn die einen besoffen sind und die anderen gar nichts zu essen mehr abkriegen, weil ihr da schon losgelaufen seid. Und dann erläutert er das eigentliche Abendmahl. Und dieser Einstieg in diese Erläuterung ist sehr entscheidend. Da heißt es nämlich, der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde. Das ist also nicht irgendein Mal, was irgendwann passiert. Und wenn es irgendein Mal wäre, dann hätte er ja diese Einleitung weglassen können. Aber es ist ganz entscheidend, dass es in dieser Nacht war, in der er ausgeliefert wurde. Mit diesem Mal, in dieser Nacht, steigt er in seine Passion ein. Das ist die Begebenheit, wo dieser große Gott nachher ausgepeitscht wird in Jesus Christus. Wo Jesus dann verhöhnt wird, hingerichtet wird und sterben wird, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Um eine Vorstellung von diesem Gott selber zu kriegen, um den es da sich handelt, der in Jesus Christus ein Teil von sich Mensch wird und in dieser Welt halt so ausgepeitscht, verhöhnt, hingerichtet und sterben wird, wollen wir einige Blicke in die Geschichte hineintun. Und zwar fangen wir mal bei 2. Mose 3 an. Da heißt es, und der Herr sah, dass er kam, der Mose, am Rande der Wüste, dass er kam, um zu schauen, und Gott rief ihm aus dem Dornenbusch und sprach, Mose, Mose, und er sprach, Herr, hier bin ich, 2. Mose 3. Und dann heißt es weiter, und er sprach, komm nicht näher, nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Und dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was das für ein Moment da gewesen sein muss. Also abgesehen davon, dass da der Busch nicht verbrannt ist und sowas alles. Gott ist so heilig, dass Mose da seine Schuhe auszieht, die er dort hat, und sein Gesicht verhüllt, damit er ja nicht in die falsche Richtung blickt und dahin blickt. Heilig bedeutet, man verliert diese Heiligkeit nicht nur, wenn man etwas Falsches gemacht hat, nein, auch wenn man Dinge berührt, die unrein sind. Auch Körperflüssigkeiten können dazu zählen. Das heißt, ich bin unrein und kann nicht mehr in dieser Heiligkeit bestehen. Und in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, wo es nur darum geht, wie werde ich heilig, wie werde ich rein, dass ich wenigstens mich Gott so ein bisschen annähern kann. Wie werde ich wieder rein für Gott? Die Heiligkeit kann man, wenn man so will, mit der Sonne vergleichen, Gott selber mit der Sonne vergleichen. Leben auf der Erde ist ja nur möglich, weil diese Sonne existiert. Ansonsten wären wir ein eisiger Planet, in dem es Stickstoffseen gäbe statt Wasserseen, wenn nicht gar sogar Eisberge davon. Und wir können froh sein, dass uns die Sonne Wärme und Licht spendet. Ohne sie wären wir ein riesiger Eisklotz eben. Allerdings, wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, dass die Sonne leider nicht ungefährlich ist. Die Parker Solar Probe, die ist ein Raumschiff, kann man so nennen, das sich in Ellipsen an die Sonne langsam herannähert. Ne? Da ist die Sonne und die versucht immer näher der zu kommen und da heranzukommen, damit man ein bisschen mehr von der Sonne vielleicht erfahren kann, was da ist. Riesige Faszination ist zum Beispiel, warum die Sonne außen heißer ist als im Kern. Man würde ja sagen, da wo es richtig brennt, müsste es am heißesten sein, aber die reden von mehreren Millionen Grad, die in der Hülle existieren und wundern sich darüber, wie das da sein kann. Und dieses Raumschiff, was sich da der Sonne annähert, das hat ein Sonnenschild vorne dran mit mehreren Zentimetern Dicke, was nur dafür da ist, um die Hitze der Sonne abzuwehren. Und muss Temperaturen von 1430 Grad an der Oberfläche aushalten, obwohl es gar nicht mal richtig rankommt. Ne? Also das fliegt nicht rein in die Sonne oder sowas, dann wäre es sofort verglüht. Sondern das streift nur gerade mal diese Sonne und hat dann schon Temperaturen, wo wir sagen, da können wir nicht drin leben. Ich habe gelesen, die muss ungefähr 1 Megawatt pro Quadratmeter absorbieren. Dieses Schild ist 2,7 Meter groß. Im Durchmesser. Das muss also mehr Energie abhalten, als die Okertalsperre hier bei uns an Energie produziert. Wenn die so richtig in Betrieb ist, das Turbinenkraftwerk dort, das ist wesentlich weniger Energie, als dieses Schild da mal eben auf seinen paar, ne? Was sind das? 2,7 Meter, ne? Das sind hier vielleicht so nicht mal der ganze Abstand zum Klavier hin. Auf der Fläche muss das so viel Energie absorbieren, einfach nur wegstrahlen, weil ansonsten da alles verbrennen würde, wenn es nicht daran kommt. Also, wenn es zu nahe kommt, würde es einfach wegschmelzen. Es ist zu viel Wärme. Und so ist das von uns Gott gegenüber. Wenn wir verunreinigt sind, dann dürfen wir eigentlich nicht in die Nähe zu Gott kommen, weil wir dann auch sofort vergehen würden. Und deshalb gibt es diese Rituale, das Levitikusbuch, das Heiligkeitsgesetz. Da handelt es ganz viel darum, wie kann ich eben rein werden? Wie kann ich mich diesem Gott nähern? Und hier habe ich euch ein Bild von dem salomonischen Tempel mitgebracht, von einem Modell. Wenn ihr euch das anschaut, dieses Hochhaus da in der Mitte, das ist das Heiligtum. Und dieser Hof, der da drumherum ist und davor ist, da durften nur die Priester hinein. Im Heiligtum war das Allerheiligste. Da durfte nur der oberste Priester am Yom Kippur hinein. Gott war ein Gott der Ferne. Da konnte man nicht einfach so reingehen. Auch die anderen Höfe, die ihr dort seht, denkt nicht, dass ihr da hereinkommt, außer wenn ihr heilige Juden seid. zufälligerweise, dann hättet ihr dort reingedurft, aber war sehr unterschiedlich, wer da rein durfte und Frauen hatten auch noch mehr Abstand zu nehmen und sowas alles. Ne? Also das war kein Gott der Nähe, sondern ein Gott der Ferne, der war einfach zu heilig. Da konnte man nicht einfach so hintreten, wie bei der Sonne. Ne? Wir merken es ja schon auf der Erde, wenn wir nicht die entsprechenden Vorkehrungen treffen und die Sonne mal so richtig auf uns niederdreht, dann gehen wir auch kaputt. Der Sonnenbrand ist nur die kleinste Geschichte, dann, die dann passiert. Und nun gibt es ein besonderes Bild, was Hesekiel mitgebracht hat in Hesekiel 47. Da heißt es, dann brachte er mich zurück an den Eingang eines Hauses. Das ist ein Bild, was Hesekiel dort sieht. Und siehe, Wasser quoll unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und unter der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar, floss das Wasser hinab. Und alle Lebewesen, von denen es dort überall wimmelte, wohin die beiden Flussarme kommen, werden leben und die Fische da werden überaus zahlreich sein, wenn sie dieses Wasser dorthin kommt. Dann wird es geheilt werden und wohin der Fluss kommt, da wird Leben sein. Hesekiel bringt ein Bild, das aus diesem Tempel, aus diesem Heiligtum, aus diesem Allerheiligsten, wo keiner hin kann, wo man vergeht, wenn man hinkommt, plötzlich Wasser austritt, plötzlich das Leben herkommt. Es ist nicht mehr dieses, ich werde verunreinigt oder bin verunreinigt, sondern da ist eine Heiligkeit, von der ich ergriffen werde. Ich werde rein, ich kann leben. Bisher hieß es ja, ich verliere ständig meine Reinheit in meinem Leben und werde dadurch einfach verbrannt. Und nun heißt es, ich bekomme eine bleibende Reinheit. Dieser Tempel, das Allerheiligste, so heilig, dass Menschen sterben müssen, die es sehen, der sich abschottet von der Welt und uns das zeigt, von dem heißt es nun, er spendet das Wasser, durch das alle rein werden. Und bei Jesus selber, in Johannes 4 heißt es dann, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Jesus selbst gibt dieses Wasser, eine Quelle zum ewigen Leben. Also zuerst haben wir diesen Gott, der in seiner ganz großen Heiligkeit fern und gefährlich ist wie die Sonne, aber dabei doch lebensnotwendig ist. Viele Menschen müssen sich in der Ferne aufhalten und irgendwie lässt es sich auch in der Ferne ganz gut leben. Aber doch wollen sie eigentlich dichter ran, mehr von dieser lebensspendenden Energie bekommen. Unsere Solarzellen legen wir ja auch nicht irgendwo in den Keller, sondern packen sie möglichst dicht an die Sonne heran, damit sie ordentlich Energie spenden können. Und so ist in dieser Bibel das Bild der Quelle, die lebensspendend eben auch für uns wirkt. Jesus Christus ist diese Quelle, die bis in die Ewigkeit hinein dann wirkt. Da ist dieser Tag, an dem Jesus ausgeliefert wurde und dann für uns gestorben ist. Dort ist diese große Heiligkeit ganz klein geworden, um eben lebensspendend für uns zu wirken und für uns zu sein. Und damit ist, wenn wir das Abendmahl feiern, es mehr als nur eine Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat. Es ist mehr als eine Verbindung, die wir untereinander haben. Mit dem Abendmahl begeben wir uns von unserem persönlichen Umfeld in diese ganz große Beziehung der Welt hinein, in den elementarsten Bereich der Welt. Da gibt es nämlich einen lebensschaffenden Gott, der mit seiner Heiligkeit für uns zu groß und zu fern ist. Aber dieser Gott schickt eben Jesus in die Welt, der dann die Verbindung zum Vater Gott herstellt, indem er sich opfert, um all dieses Unheilige, was bei uns vorhanden ist, einfach wegzuwaschen. Genau das feiern wir im Abendmahl, nicht mehr und nicht weniger. In der katholischen Kirche heißt Abendmahl deshalb Eucharistie, Danksagung. Denn das ist Abendmahl. Wir staunen über den heiligen und unnahbaren Gott, der mit uns Tischgemeinschaft haben möchte. Und wenn wir uns den Text anschauen und da sehen, dieses Brot, wir das Brot nehmen und brechen, dann geben wir den Dank dazu. Dank, weil wir in dieser unendlichen Heiligkeit, die Gott hat, eben nicht verbrennen, sondern ihm gegenübertreten können. Wir danken ihm, weil Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen hat, nicht in die Ferne gegangen ist, sondern nahe zu uns damit gekommen ist. Und so gibt es eine steigende Treppe, wie wir Gott gegenübertreten. Sie besteht aus mehreren Stufen. Die erste Stufe ist Dank. Wir sind dankbar für das, was Gott uns gegeben hat. Und dabei blicken wir auf uns und das, was uns hilft. Gott hat es ja uns gegeben. Die zweite Stufe ist der Lob. Den Lob des anderen für das Gutes, was er getan oder womit er mich überrascht hat. So wendet sich unser Blick dann von uns auf die anderen. Es muss nicht mal mich selber betreffen. Lob kann ein gutes gestalterisches Auge sein oder wie ein Flyer erstellt wurde. Dabei brauche ich selber nicht unbedingt den Flyer, sondern habe ihn vielleicht nur irgendwo gesehen, aber was Gott da in andere hineingelegt hat. Und die dritte Stufe ist dann die Anbetung. Vom Blick auf den anderen, von mir weg, hin zu Gott. Neu zu dem Lob, von der Tat oder der Eigenschaft weg, hin zu Gott, einfach weil er da ist. Weil er diesen Weg für uns ermöglicht hat, weil er diese Sonne ist, die uns das Leben spendet, dort, wo wir sind, dort, wo wir uns bewegen, auch dort, wo wir unsere Probleme haben, uns Wege ermöglicht, Wege aufzeigt. In der Nacht findet man die Wege nicht, aber am Tag. Und weil er da ist, darum haben wir Lobpreis, darum loben wir ihn. Beim Abendmahl ist nicht das einzelne Element entscheidend. Es ist die Gesamtheit. Gott will mit uns Kontakt. Natürlich können wir auf Brot und Wein schauen. Und natürlich können wir einzelnen Elementen besondere Aspekte beim Abendmahl zusprechen. Aber das ist es nicht, was Abendmahl ausmacht. Abendmahl ist besondere Anbetung des Erlösergottes. Die Vergegenwärtigung, das ganze Mahl als solches ist von Dankbarkeit durchzogen. Denn er ist es, der alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Er hat uns gewaschen in seinem Blut, so heißt es in einem älteren Kirchenlied. Wenn wir uns dieser großen Heiligkeit bewusst sind, dann ist Anbetung kein Problem mehr. Abendmahl ist eine Form der Anbetung. Ohne Lieder, ohne großartige eigene Texte. Abendmahl ist, dass Christus uns an seinen Tisch einlädt. Man könnte es auch so sagen, Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl, weil es eben auf die Ewigkeit hin ist. Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl, weil der Auferstandene eben lebt und wir das im Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, weil es uns an den Ernst der Sache erinnert, dass unser Heil eben in diesem Jesus Christus liegt. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl, weil die Geschwisterschaft eben untrennbar vom Abendmahl verbunden ist, mit dem Abendmahl verbunden ist. Aber es ist auch ein Anbetungsmahl. Gott ist heilig. Und durch ihn, Jesus Christus, sind auch wir heilig geworden. Damals ging es darum, dass der Eintritt ins Heiligtum Heiligkeit voraussetzte. Im Abendmahl wissen wir, Jesus macht uns heilig. So heilig, dass auch wir ins Heiligtum gehen können. Ich möchte dich heute darum mitnehmen. Werd dir deiner Heiligkeit bewusst. Es ist die Heiligkeit Gottes, mit der du dich ihm nähern kannst. Und so will ich dich einladen, die Stille im Abendmahl zu nutzen. Lass dich von diesem Geist beschenken. Komm dicht in seine Nähe hinein. Komm zu dieser Sonne hin. Du wirst dort nicht verbrennen, weil du eben auch heilig bist. Heilig geworden durch diesen Jesus Christus, der sich am Kreuz geopfert hat und hingegeben hat, damit wir eben heilig sind. Amen.